Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Türkei ist einer der schärfsten Gegner von Ministerpräsident Erdogan zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der frühere Generalstabschef Başbuğ. Er war im Prozess um einen Geheimbund namens Ergenekon angeklagt. Darin sollen Militärs, Politiker, Journalisten und Wissenschaftler den Sturz der Regierung geplant haben. Tatsächlich hat die Armee in der Türkei schon mehrfach geputscht. Kritiker sehen in dem Prozess aber einen Versuch, die Opposition zu schwächen.
Lebenslange Haft für einen ehemaligen Oberbefehlshaber einer Armee. Heute das wohl spektakulärste Urteil am vorläufigen Ende eines beispiellosen Mammutprozesses. Von 2008 bis 2010 hatte Ilkay Başbuğ die türkischen Streitkräfte befehligt. Ihm und 274 weiteren Angeklagten wurde vorgeworfen, als aktive Mitglieder eines nationalistischen Netzwerkes mit dem Namen Ergenekon einen Militärputsch gegen die amtierende islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Erdogan vorbereitet zu haben. Die heutigen Urteile des Istanbuler Gerichts fielen eher drakonisch aus. Verhängt wurden viele lebenslange und langjährige Gefängnisstrafen bei nur wenigen Freisprüchen. Seit nunmehr 5 Jahren hält der sogenannte Ergenekon-Prozess die Türkei in Atem und die Militärs unter Druck. Diese haben sich in der Vergangenheit als Hüter der Verfassung gesehen, die Trennung von Staat und Religion festschreibt. Deshalb haben die Streitkräfte wiederholt gegen islamisch orientierte Regierungen geputscht. Durch diesen und andere Prozesse aber gilt die Armee nun als geschwächt. Kritiker werfen der AKP-Regierung im Falle der Ergenekon-Prozesse politische Justiz vor. Ziel des Verfahrens sei es in Wahrheit, die Opposition gegen Ministerpräsident Erdogan zu schwächen und einzuschüchtern. Die Menschen haben es begriffen. Wir demonstrieren, weil man mit diesen Strafen die Republik untergraben will. Die Beweise und die Zeugen sind gefickt. Stellen Sie sich ein Gericht vor und der Staatsanwalt ist Regierungschef Erdogan. Das Umfeld der heutigen Urteilsverkündung verhieß nichts Gutes. Fast wie im Krieg wurde das Gerichtsgebäude weiträumig abgeriegelt. Wasserwerfer und Tränengas kamen zum Einsatz. Bilder eines historischen Tages für die Türkei mit hohem Symbolgehalt.
Viele westliche Botschaften in muslimischen Ländern blieben aus Sorge vor Terroranschlägen auch heute geschlossen. Darunter die deutsche Vertretung im Jemen. Das Auswärtige Amt rief die Botschaften der Bundesrepublik in der arabischen Welt zu erhöhter Wachsamkeit auf. Im gesamten Nahen und Mittleren Osten gäbe es derzeit eine äußerst sensible Sicherheitslage. Die 19 geschlossenen US-Vertretungen sollen noch bis Samstag für das Publikum gesperrt bleiben.
Das Sternenbanner hinter Betonbarrikaden, die schwer bewachte US-Botschaft in Kairo und eine ganze Reihe weiterer diplomatischer Vertretungen bleiben vorerst geschlossen. Zu groß ist Amerikas Angst vor Anschlägen des Terrornetzwerkes Al-Qaida. Wir ergreifen diese Sicherheitsmaßnahmen aus Vorsicht, um unsere Mitarbeiter zu schützen und die Besucher der US-Vertretungen im Ausland. Das Außenministerium hält Botschaften und Konsulate in 17 Ländern bis zum 10. August geschlossen, darunter in Ägypten, in Saudi-Arabien und im Jemen. Auch die Reisewarnung für US-Bürger wurde verlängert. Sie gilt nun den ganzen August über. US-Medien spekulieren über den Hintergrund der Terrorwarnung. Die offenbar vom Geheimdienst NSA abgefangenen E-Mails zwischen Al-Qaida-Anführern deuten auf ernstzunehmende Anschlagspläne hin. Es gibt Gerüchte, dass dabei auch in den Körper implantierter Sprengstoff zum Einsatz kommen könnte. Konkret war die Drohung nur insofern, dass es ein heftiger Anschlag sein soll. Es gab auch exakte Daten, aber eben keinen genauen Ort. Wir vermuten also nur, dass es um eine US-Vertretung im Nahen Osten gehen könnte. Aber sicher ist das nicht. Es könnte auch ein Angriff in Amerika oder Europa oder eine Serie von Anschlägen sein. Barack Obama hat sich bisher nicht öffentlich zu den Terrorwarnungen geäußert. Der Präsident lässt sich ständig von seinen Sicherheitsberatern informieren. Heißt es.
Wird Amerika von Angst regiert? Selbst politische Gegner des US-Präsidenten glauben dies nicht. Obama erntet heute einhelliges Lob für seine beherzten Sicherheitsmaßnahmen nach den Terrorwarnungen. Wenn Anschläge von außen drohen, verstummt der innenpolitische Kampf. Auch der hier erst beginnende Streit über die massive Datenabschöpfung des Geheimdienstes NSA.
Die Späheraffäre um den US-Geheimdienst bleibt auch in Deutschland Konfliktstoff. Im Zentrum der Kritik steht die Weiterleitung von Daten des Bundesnachrichtendienstes an die NSA. Justizministerin Lauthäuser-Schnarrenberger wie Vertreter der Opposition verlangten eine lückenlose Aufklärung. Erneut wurden Forderungen nach einer stärkeren Kontrolle der Nachrichtendienste laut. Der BND hatte gestern bestätigt, er habe sogenannte Metadaten seiner Fernmeldeaufklärung an den US-Dienst übermittelt.
Der Skandal weitet sich aus. Von dieser Abhörstation im bayerischen Bad Aibling soll der Bundesnachrichtendienst in bisher ungeahntem Ausmaß sogenannte Metadaten, also Telefonnummern und E-Mail-Adressen, an den amerikanischen Geheimdienst NSA weitergeleitet haben.
Für mich ist klar, dass das Kanzleramt entweder die Kontrolle über die Geheimdienste verloren hat oder dass sie das alles wussten, was da passiert, und die Öffentlichkeit und die Abgeordneten nicht vernünftig informieren.
Die Opposition will den Druck auf den Chef des Kanzleramts und Geheimdienstkoordinator Ronald Pofalla erhöhen. Der hatte erklärt, in lediglich 2 Fällen seien Daten Deutscher an die Amerikaner weitergegeben worden. Auch die Regierungsfraktionen zeigen sich alarmiert über die Menge der Daten, um die es jetzt offenbar geht.
Das massenhafte Erheben von Handydaten und auch von IP-Adressen ist keine Lappalie. Deshalb brauchen wir dringend mehr auf dem Tisch.
CDU und FDP wollen nun einen Parlamentsbeauftragten für die Geheimdienste.
Denn wir Parlamentarier haben nicht selten das Gefühl, dass uns die Repräsentanten der Geheimdienste eigentlich nur das sagen, was sie uns unbedingt sagen möchten, aber nicht das, was sie uns eigentlich sagen müssten.
Der BND beteuert, er habe sich strikt an die Gesetze gehalten. Doch daran gibt es Zweifel, denn unklar ist, welche Daten tatsächlich geflossen sind und wer das genehmigt hat. Fakt ist, personenbezogene Daten hätten in jedem Fall von Parlament und Kanzleramt genehmigt werden müssen. Das ganze Ausmaß der Affäre ist noch nicht zu überblicken. Der Chef des Kanzleramtes wird nächste Woche erneut dem Parlament Rede und Antwort stehen.
Weiterführende Informationen zur Zusammenarbeit des BND mit dem US-Geheimdienst NSA finden Sie bei uns auf tagesschau.de.
Bei einem Autobombenanschlag im Süden der Philippinen sind mindestens 6 Menschen getötet und mehr als 25 verletzt worden. Nach Polizeiangaben detonierte die Bombe in einem parkenden Fahrzeug auf einer vielbefahrenen Straße. Die von Christen und Muslimen bewohnte Region war schon früher Anschlagsziel islamistischer Aufständischer.
Der syrische Präsident Assad lehnt Zugeständnisse an die Opposition weiterhin ab. In einer Rede sprach er von Terroristen, die vernichtet werden müssten. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert inzwischen mehr als 2 Jahre. Militärisch ist keine der beiden Seiten bislang in der Lage, den Kampf für sich zu entscheiden. Assads knapp einstündige Rede wurde vom staatlich gelenkten Fernsehen ausgestrahlt.
Zum abendlichen Fastenbrechen spricht Bashar al-Assad siegessicher vor weltlichen und geistlichen Würdenträgern in Damaskus. Der Fastenmonat Ramadan sei der Monat der Vergebung, des Mitleids. Seine Gegner aber wolle er mit eiserner Faust zerschlagen. Bislang habe die syrische Armee diesen Guerillakrieg jedoch nicht beenden können. Denn das ist eine der schwierigsten Kriegsformen, die es gibt, sagt Assad. Dieser Krieg ist nur zu gewinnen, wenn die Bevölkerung hinter der Armee steht. Doch nur ein Teil der Bevölkerung steht hinter Assad und seiner Armee. Gegen den anderen Teil führt er Krieg. Mehr als 100.000 Menschen sind bislang in Syrien gestorben, Millionen geflohen. Über Skype halten Aktivisten in Syrien Kontakt zur Außenwelt. Hier sterben täglich bis zu 20 Menschen durch Raketenangriffe, sagt der Mann aus Homs. Wir sind komplett abgeschnitten, niemand bekommt was mit von uns. In Syrien geschehe eine Tragödie, sagt Maisara Bakur. Der syrische Menschenrechtler ist aus Homs nach Kairo geflohen. Für ihn ist die syrische Opposition mitverantwortlich für die Lage im Land. Die Opposition ist zerstritten und manche sind auch nur an der Macht interessiert. Die syrische Nationalkoalition braucht Tage, um Beschlüsse zu fassen, während in Syrien die Menschen sterben. Am Ende werde er, Assad, siegen. Darin ist sich der syrische Machthaber sicher. Bis zum nächsten Ramadan gibt es hoffentlich ein friedlicheres Syrien, sagt er. Politische Lösungsversuche wären möglich, meint Assad, doch vor allem müsse der Gegner bekämpft und am Ende besiegt werden.
Deutschland soll nach Auffassung des Bundeswehrverbandes über 2014 hinaus mit Kampftruppen in Afghanistan vertreten sein. Als Grund führte Verbandschef Kirsch gegenüber der ARD die instabile Sicherheitslage an. Nach dem Ende des ISAF-Mandats bleiben mehrere hundert Bundeswehrsoldaten zur Beratung der einheimischen Sicherheitskräfte in dem Land stationiert. Für deren Schutz in Krisen sei nach wie vor eine Kampftruppe erforderlich. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück will nach einem Sieg bei der Bundestagswahl eine umfassende Pflegereform auf den Weg bringen. Er wolle die Mehreinnahmen aus höheren Beiträgen zur Pflegeversicherung für zusätzliche Kräfte ausgeben, sagte Steinbrück. Vor allem die Betreuung älterer Menschen zu Hause müsse erleichtert werden. Auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Kuratoriums Deutsche Altershilfe und der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung bescheinigte heute den Reformbedarf. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi Bzirske forderte für den Bereich mehr Vollzeitjobs und eine bessere Bezahlung.
Wer einmal einen Menschen in einen Rollstuhl gehoben hat, der kann erahnen, wie hart Altenpfleger arbeiten müssen. Bei einem Monatslohn von gut 2000 Euro brutto sei es kein Wunder, dass es kaum Nachwuchs gäbe, so Arbeitnehmervertreter.
Wir müssen zu einer Aufwertung des Pflegeberufs in der Altenpflege kommen und das muss sich auch auf der Bezahlungsseite niederschlagen. Hier ist eine Verbesserung in der Größenordnung von bis zu 20% aus meiner Sicht zwingend erforderlich.
Die SPD stellt ihr Pflegekonzept gemeinsam mit Verdi vor. Eine umfassende Reform hin zu besserer häuslicher Betreuung will Per Steinbrück. Er sagt, er teile seine Erfahrungen mit vielen Angehörigen.
Viele von ihnen haben ein schlechtes Gewissen, weil sie gerne ihre Eltern, ihre Großeltern pflegen würden, dies aber nicht zustande bringen. So wie in meinem Fall auch, als meine Vater, meine Mutter in ein Pflegeheim gerieten, aber ich nicht mehr in Hamburg wohnten.
Die Deutschen werden immer älter, die steigenden Kosten werden auch die Versicherten schultern müssen. Die SPD will deshalb den Beitrag zur Pflegeversicherung anheben um 0,5 Prozentpunkte. Die CDU legt sich nicht so genau fest, sieht aber ebenfalls Handlungsbedarf.
Wir sagen in unserem Wahlprogramm auch, dass in einer älter werdenden Gesellschaft humane Pflege uns weiter Geld kosten wird.
Aber es geht nicht nur um die Kosten. Alte Menschen würden viel zu häufig ins Heim abgeschoben, weil es an ambulanten Angeboten fehle, kritisieren Experten.
Mehr Geld alleine löst kein einziges Problem. Wenn es nicht gelingt, zum Beispiel die schiefe Ebene zu vermeiden, die heute direkt aus dem Krankenhaus in eine stationäre Versorgung führt.
125.000 neue Altenpflegerstellen will die SPD schaffen. Für Per Steinbrück ist die Pflegepolitik wichtiges Wahlkampfthema.
Nach dem Fund gefährlicher Bakterien in Molke aus Neuseeland haben mehrere Staaten verdächtige Lebensmittel aus dem Verkehr gezogen. Der weltgrößte Milchexporteur Fonterra hatte am Wochenende vor Bakterien gewarnt, die eine lebensgefährliche Botulismusvergiftung auslösen können. Die verseuchte Molke wurde möglicherweise zu Säuglingsmilch weiterverarbeitet. Betroffen ist vor allem Asien. Fonterra-Chef Spearings entschuldigte sich heute persönlich in China, dem wichtigsten Absatzmarkt des Unternehmens. Dort waren 2008 Babys durch verseuchte Säuglingsmilch gestorben.
In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen werden erneut Schleusen bestreikt. Wie hier in Herne legten die Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung am frühen Morgen ihre Arbeit nieder. Die beim Bund beschäftigten Schleusenwärter fordern einen Tarifvertrag zur Absicherung ihrer Arbeitsplätze. Sie befürchten, dass bei der geplanten Neuordnung ihrer Behörde bis zu 12.000 Stellen gestrichen werden. 6 Jahre nach einer missglückten Geothermiebohrung ist in Staufen im Breisgau mit dem Abriss eines ersten Gebäudes begonnen worden. Bei der Bohrung war Wasser in eine gipsführende Erdschicht gelangt, die daraufhin aufschwemmte und den Boden um rund einen halben Meter anhob. Dadurch wurden in Staufen etwa 270 Häuser beschädigt. Der Schaden wird auf 50 Millionen Euro geschätzt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. August.
Zwischen den Tiefs über dem Atlantik und einem Hoch über Osteuropa strömt morgen subtropische Luft zu uns und sorgt für zum Teil heftige Gewitter. In der Nacht gibt es in der Nordwesthälfte ein paar mitunter kräftige Schauer und Gewitter, sonst ist es oft nur locker bewölkt oder klar. Morgen ist es im Nordwesten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im übrigen Land scheint oft die Sonne. Erst gibt es nur wenige, am Nachmittag von Südwesten vermehrt Schauer und Gewitter, dabei kommt es örtlich zu Unwettern. Der Wind weht schwach bis mäßig, bei Gewittern drohen Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen. In der Nacht Tiefstwerte von 21 Grad am Oberrhein bis 15 Grad an den Alpen und in der Eifel. Morgen auf den nordfriesischen Inseln nur 21, im Osten und Südosten bis zu 35 Grad. Am Mittwoch muss gebietsweise mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Im Osten und Südosten ist es zuvor noch längere Zeit sonnig. Am Donnerstag vor allem im Südosten kräftige Schauer und Gewitter, sonst mal wolkig, mal aufgelockert. Freitag wird es allgemein wieder ruhiger und nicht mehr so heiß.
Wir melden uns wieder in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels gegen 21.20 Uhr. In den Tagesthemen begrüßt Sie heute zum ersten Mal Thomas Roth. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.